Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Das härteste Abtreibungsgesetz der USA soll es sein. Beschlossen im US-Bundesstaat Alabama Mitte Mai.
Life is precious.
Das Leben ist kostbar, ein Gottesgeschenk. Wir müssen alles tun, um das Leben zu schützen.
Clyde Chambliss, einer der Republikaner, einer der 25 Männer, die offenbar über das Leben von Frauen bestimmen wollen. Noch ist das Gesetz nicht durch, aber wir schauen als Start in einer Stunde Liebe allgemein auf die Abtreibungsdebatte in den USA. Und danach will ich bewusst in dieser Sendung 4 Frauen zu Wort kommen lassen. Vor der Europawahl 4 Europäerinnen. Frauen, die sich auf verschiedene Weise mit Abtreibung auseinandersetzen. Eine Italienerin, die abgetrieben hat unter schweren Bedingungen. Und schon die Beratung vor dem Eingriff in Bozen in Südtirol war ziemlich schwierig.
Es wurde mir nur gesagt, wie schrecklich das ist, wenn man eine Schwangerschaft unterbricht. Und auch, dass ich ein Leben lang darunter leiden werde.
Ob sie leidet, habe ich Verena auch gefragt. Antwort gibt es später. Wir sprechen noch über das Fotobuch einer Spanierin, die auf illegale Abtreibung in verschiedenen Ländern eingeht. Eine Deutsche, die Journalistin und Frauenrechtsaktivistin Mitu Sanyal, die regt sich über die geplante Studie von Gesundheitsminister Jens Spahn auf zu den Folgen von Abtreibung für Frauen. Für Mitu ist die Studie stigmatisierend.
Die Stigmatisierung führt aber auch dazu, dass wir uns nicht mit Freunden, Freundinnen drüber unterhalten können, dass unserem Chef nicht sagen können, ich brauche mal 3 Tage Urlaub, ich habe eine Abtreibung. Wir sagen, wir haben eine Grippe. So, und das ist ein riesiges Problem.
So, und zum Schluss hören wir noch eine Hebamme aus Frankreich. Sie begleitet seit 3 Jahren Abtreibung in Paris in ihrer Praxis, seit es rechtlich da möglich ist. Also eine pickepacke volle eine Stunde Liebe zu Schwangerschaftsabbrüchen. Los geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Abtreibung verbieten, sobald der Herzschlag des Fötus nachgewiesen werden kann. Also ungefähr in der 6. Woche der Schwangerschaft. Das hat der US-Bundesstaat Georgia vor knapp 2 Wochen beschlossen. Und in Alabama ging es kurz darauf dann noch weiter. Selbst nach Vergewaltigung oder bei Inzest sollen nach einem neuen Gesetz keine Schwangerschaftsabbrüche mehr erlaubt sein dort. Nur eine Ausnahme soll es geben, wenn das Leben der Mutter durch die Schwangerschaft akut in Gefahr ist. Ich habe mit US-Korrespondentin Martina Butler darüber gesprochen und als erstes gefragt, Alabama und Georgia, das sind ja nicht die einzigen Bundesstaaten in den USA, die das Recht auf Abtreibung immer weiter einschränken, oder?
Nee, absolut nicht. Also es gibt schon ein paar Bundesstaaten, die haben das vorher gemacht. So ein bisschen, aber größtenteils in die Richtung wie Georgia. Also das ist die sogenannte Heartbeat Bill. Also dass man im Endeffekt nicht mehr abtreiben darf, sobald ein Herzschlag eines Babys eben zu hören, zu sehen ist. Und dann ist eben sozusagen die Zeit vorbei. Und dieser Herzschlag ist meistens nach 6-7 Wochen schon erfahrbar. Da wissen viele Frauen noch gar nicht, dass sie überhaupt schwanger sind. Und deswegen kommt das einem quasi komplett Verbot eigentlich fast gleich. Aber es gibt schon mehrere Bundesstaaten, die genau sowas wie Georgia eben auch auf den Weg gebracht haben. Es gibt auch schon mehrere Gerichte, die gesagt haben, Moment, halt, stopp, so einfach geht das nicht.
Und dieser Heartbeat-Bill, das ist im Grunde dann das Hauptargument der Abtreibungsgegner, der Herzschlag des ungeborenen Kindes?
Ja, also der Herzschlag ist sozusagen das, woran die Abtreibungsgegner das festmachen, sagen, das ist die Grenze, ab dann darf nicht mehr abgetrieben werden. Das ist aber, kommt aber quasi einem Verbot von Abtreibungen gleich. Und da hat eben zum Beispiel der Republikaner Ed Setzler, der in Georgia der Urheber dieses Gesetzes war, gesagt, alles, was wir machen, ist gesunden Menschenverstand einsetzen.
Georgia schwenkt nicht auf den Kurs von Hollywood und seiner vielfältigen, bunten Gesellschaft ein. Die Menschen hier im Bundesstaat, die vernünftig sind, wissen, dass ein Kind im Bauch geschützt werden muss. Und der Herzschlag eines Fötus ist eine sinnvolle Schwelle.
Und das ist natürlich ein Argument, das vor allem konservative Christen hier anbringen, die schon lange auch zum Beispiel vor Abtreibungskliniken demonstrieren und sagen, das darf alles nicht sein. Die Ärzte, die Abtreibungen in diesen Bundesstaaten durchführen würden, wenn die Gesetze denn in Kraft treten, riskieren, dass sie hart bestraft werden, dass sie also zum Teil für mehrere Jahre ins Gefängnis kommen.
Jetzt haben Frauenrechtsgruppen, so Pro-Choice-Aktivistinnen, schon angekündigt, gegen die Einschränkungen des Abtreibungsrechts zu klagen. Wie soll das genau ablaufen?
Also im Endeffekt ist das die klare Reaktion darauf, auf diese Gesetze. Und damit rechnen übrigens auch die Konservativen, dass sie vor Gericht landen. Also der Gouverneur von Georgia hat ganz klar gesagt, ich weiß, dass das vor Gericht landet. Ist okay so. Denn die haben eigentlich ein großes Ziel im Kopf. Und das ist der oberste Gerichtshof, der Supreme Court in den USA, der dann eine Grundsatzentscheidung fällen müsste, wenn er denn diesen Fall aufnimmt. Und Laura Simmons ist von der Organisation Narrow Pro-Choice America, die eben für einen Zugang zu Abtreibung, Verhütung und bezahlter Elternzeit kämpfen. Die hat in Georgia so sofort, als dieses Gesetz unterzeichnet war, gesagt, wir gehen vor Gericht. Seit heute nimmt Georgia am Rennen in den Abgrund teil. Der Abgrund, wenn es um den Zugang zu Gesundheitsversorgung geht. Den Abgrund, wenn es darum geht, für die aufzustehen, die uns am meisten brauchen. Ich habe eine Botschaft an Gouverneur Kemp. Wir sehen uns vor Gericht. Und das ist genau das, was sie alle erwarten und ehrlich gesagt, worüber sie sich auch freuen. Denn die Konservativen, die Abtreibungsgegner in den USA, wollen genau so ein Grundsatzurteil, was eben das geltende Abtreibungsrecht in den USA auf den Kopf stellt.
Und das geltende Recht, das gibt es seit 1973. Wie aussichtsreich ist denn eine Klage vor dem Supreme Court, dem obersten Gerichtshof?
Das ist eine schwierige Frage. Die erste Frage ist, nimmt der Supreme Court diesen Fall überhaupt an? Und das kann keiner abschätzen. Es gibt für beide Seiten Argumente. Und dann, wenn der Supreme Court sich wirklich mit diesem Thema beschäftigen würde, dann ist die nächste Frage, wie geht's aus? Aber die Konservativen rechnen und die Abtreibungsgegner rechnen eben damit, dass jetzt genau der Zeitpunkt gekommen ist, der günstig ist, weil Donald Trump zwei konservative Richter an den Supreme Court gebracht hat, die eben die Mehrheiten ein wenig auf die konservative Seite kippen lassen. Und damit sagen die Abtreibungsgegner, dies ist der Moment. Jetzt haben wir eine konservative Mehrheit in diesem obersten Gerichtshof. Deswegen müssen wir das jetzt durchboxen, weil wir gute Chancen darin sehen, dass eben dann auch das Urteil zustande kommt, was wir uns erhoffen, nämlich ein schärferes Abtreibungsrecht in den gesamten USA. Aber die Frage ist erst einmal, wird sich der Supreme Court überhaupt damit beschäftigen und mit welchen Fällen? Es gibt aber schon mehrere Fälle, die dort im Endeffekt anhängig sind.
Bevor es an den Supreme Court geht, allein jetzt schon diese Verschärfung des Abtreibungsrechts in einzelnen Bundesstaaten. Was kann es da für konkrete Folgen haben?
Also im Endeffekt heißt das, dass für viele Frauen der Weg überhaupt zu einer Abtreibung noch viel schwerer wird, als er das zum Teil ohnehin schon ist. Es gibt Bundesstaaten, die haben eine einzige Abtreibungsklinik. Jetzt muss man sich überlegen oder vorstellen, wie groß die USA sind, dass da man manchmal 8 Stunden, 10 Stunden fahren muss, bis man da hinkommt. Oder dass man in einen anderen Bundesstaat fahren muss, weil man im eigenen Bundesstaat eben keine Möglichkeit sieht, eine Abtreibung vornehmen lassen zu können. Und das heißt, viele befürchten, dass das Leben einiger Mütter dann eben in Gefahr ist, wenn sie womöglich dann eben Wege suchen, die auch ihre Gesundheit in Gefahr bringen. Und auf der anderen Seite natürlich die Frage, welche Möglichkeit hat eine Frau, zum Beispiel im Fall von Vergewaltigung, zum Beispiel bei Inzest, dann überhaupt noch eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Und das sind durchaus sehr krasse Folgen, die das eben jetzt hier in den USA in einzelnen Bundesstaaten haben kann. Bis jetzt, muss man dazu sagen, ist noch keins dieser Gesetze in Kraft. Und da die meisten bis jetzt immer sofort Gegenwind bekommen haben vor Gericht, gehe ich auch davon aus, dass das erst einmal nicht in Kraft treten wird. Aber man merkt schon jetzt die Verunsicherung, dass Ärzte eben manchmal sagen, ich weiß gar nicht, was mache ich denn, weil irgendwann kommt das ja womöglich. Was mache ich denn jetzt in dieser Zwischenzeit, wo es unterschrieben ist, aber noch nicht in Kraft ist? Die Unsicherheit bei Frauen, die gar nicht wissen, dass das zwar unterschrieben ist, aber dass das noch lange nicht heißt, dass dieses Gesetz in Kraft ist, also dass sprich noch die alte Regel gültig ist. Das merkt man jetzt schon, weil kurz nachdem eben zum Beispiel in Georgia und Alabama diese Verschärfungen des Abtreibungsrechts beschlossen wurden.
US-Korrespondentin Martina Butler über die Abtreibungsdebatte in den USA. Ich danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Nach dem Blick über den großen Teich in die USA kommen wir zurück nach Europa. In Italien habe ich Verena getroffen. Verena ist Lehrerin, 37, kommt aus Südtirol, genauer aus Bozen. Und deshalb spricht sie auch sehr, sehr gut Deutsch. Und Verena hat mir von ihrer Abtreibung erzählt, das ist einige Jahre her. Wir saßen in einem Straßencafé und ich habe Verena gefragt, wie geht's dir denn mit der Entscheidung, deine Schwangerschaft abgebrochen zu haben?
Das Problem war nie der Schwangerschaftsabbruch wegen Schuldgefühlen dem ungeborenen Kind gegenüber oder so weiter. Ich bin sehr glücklich über meine Entscheidung. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Persönlich denke ich, es wäre überhaupt kein Trauma und es wäre gar nichts so Großes, Dramatisches und Schmerzhaftes, würde man einfach die Rechte der Frauen respektieren und würde das alles einfach viel natürlicher und einfacher und professioneller ablaufen.
Hast du das Gefühl gehabt, man hat versucht, dir in der Beratung Schuldgefühle zu machen? Kannst du das mal beschreiben? Wie war das für dich, die Beratung?
Also das war nicht eine Beratung, das war ein Gespräch mit einer Hebamme, die alles tat, um mich davon abzuhalten. Es wurde mir nur gesagt, wie schrecklich das ist, wenn man eine Schwangerschaft unterbricht, dass man jedes Kind retten solle, dass das Kind, es wurde sofort als Kind bezeichnet, ne? Dass es sehr leidenwürdig würde, es zu Tode quälen und herausreißen. und auch, dass ich ein Leben lang darunter leiden werde.
Ist das so? Bereust du das?
Überhaupt nicht.
Wie überhaupt nicht? Wie ist das Gefühl?
Natürlich, ich muss sagen, ich hatte meine Probleme. Es ging mir am Anfang auch sehr schlecht, aber ich wurde halt auch schlecht behandelt. Und ich war einfach in einer schwierigen Situation. Ich kann nicht sagen, es war einfach oder es war ein Spaziergang, aber es war deshalb nicht einfach wegen der Situation, in der ich war und wegen der Art und Weise, wie ich behandelt wurde. In Bozen selber, da gab es keine Ärztin und keine Arzt, die diesen Eingriff machen, also die weigern sich alle. Deshalb musste ein Arzt von einer anderen Region kommen. Und da kam nur einmal, ich weiß nicht, einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate. Und deshalb mussten dann alle Frauen warten auf den Termin, wo der als... Da kam einen Tag dann nach Bozen, macht halt diese Eingriffe und fuhr dann wieder weg. Das sind wir, ich weiß nicht, schon so 20, 30 Frauen in der Schlange gestanden um 5 Uhr morgens vor dem Krankenhaus. Und ja, und er fuhr dann wieder weg und so.
Aktuell heißt es, dass 93% der Ärztinnen und Ärzte in Bozen sich weigern würden, einen Schwangerschaftsabbruch zu machen. Was ist der Grund, was glaubst du?
Ärzte und Ärztinnen, die sich entscheiden, Schwangerschaftsunterbrechen zu machen, haben das Problem, dass sie dann riskieren, nur das zu machen, weil sie ja die Einzigen sind, und auch innerhalb des Krankenhauses keine Karriere zu machen.
Das ist der Grund.
Also man, wahrscheinlich, man kommt nicht weiter, wenn man auf, deswegen, viele machen das auch einfach aus diesem Grund. Das Gewissen hat da, glaube ich, sehr wenig damit zu tun.
Aktuell, italienweit, sind es 70% der Ärzte, die sich weigern. Hast du das Gefühl, dass es mehr werden könnten, die sich weigern werden?
Also in den letzten Jahren ist die Zahl gestiegen und es wird noch mehr steigen, weil, denke ich, gerade weil eben jetzt auch eine rechte Partei an der Macht ist, nicht alleine, aber immerhin, kommt das Thema natürlich dann wieder, wenn Ärzte aus politischen Gründen und aus Karrieregründen sich verweigern, dann natürlich, wenn eine Partei in der Macht ist, die sehr von der Kirche beeinflusst wird, dann wird die Zahl steigen. Ganz sicher.
Hast du das Gefühl, deine Geschichte ist so ein Einzelfall oder hast du mit Frauen gesprochen, das Gefühl, dass viele Frauen in Italien dieses Problem haben, die sich für eine Abtreibung entscheiden?
Dieses Problem haben ganz viele Frauen in Italien. Wir haben die Geschichte auch erzählt, wir haben ein Video daraus gemacht, gerade deswegen, weil es die Regel ist, es ist nicht die Ausnahme. Also, dass die Beratung so verläuft, ist nicht die Ausnahme, dass man entweder... Und ich hatte auch noch das Glück, sozusagen, dass ich in Bozen bleiben konnte. Aber viele müssen in eine andere Region fahren oder ja, tagelang eben wegbleiben von der Arbeit, von zu Hause, damit sie diesen Abbruch machen können.
Erzählt Verena über die Situation in Italien. Aber diese Form von, ich will es mal ganz makaber, Abtreibungstourismus nennen, also das gibt es auch in anderen Teilen Europas, dass Frauen gezwungen sind, in eine andere Region fahren zu müssen oder vielleicht sogar in ein anderes Land. Zum Beispiel in Deutschland, da weigern sich viele Ärztinnen und Ärzte in der Region am Niederrhein bei Kleve Abtreibungen durchzuführen. Und da fahren dann deutsche Frauen manchmal eher in die Niederlande, um abzutreiben. Auf der anderen Seite in Polen, wo es noch viel restriktivere Gesetze gibt, das ist so, dass Polinnen in Teilen nach Berlin zum Abtreiben kommen. Dafür gibt es sogar ein spezielles Infotelefon von Aktivistinnen. Und Frauen aus Irland mussten auch lange Zeit in ein anderes Land fahren. Auf Malta herrscht auch jetzt noch ein striktes Abtreibungsverbot. Also ich könnte ewig noch so weiter erzählen und aufzählen. Wer an dieser Stelle sich jetzt so denkt, ich möchte jetzt eigentlich auch gern die Gegenseite hören, was Lebensschützer in dieser Debatte um Abtreibung sagen. Über ihre Positionen haben wir Anfang des Jahres in einer Stunde Liebe berichtet. Den Link findet ihr auf deutschlandfunknova.de. Und ich war auf einem Kongress in Verona Ende März, World Congress of Families. Da kamen rechte und christliche Hardliner aus verschiedenen Ländern zusammen, darunter auch Abtreibungsgegner. Und den Link zum Video, den stellen wir auch auf die Seite von Eine Stunde Liebe online. Wir blättern jetzt in ein Fotobuch. On Abortion ist der Titel, über Abtreibung. Das hat mehrere renommierte Fotopreise abgeräumt und kommt von der spanischen Fotografin Laia Abril. Sie selbst sagt zu ihrem Fotobuch:
The project is called On Abortion, but it's all actually about the repercussions of not having access to abortion in the world.
Also das Projekt heißt eigentlich über Abtreibung, aber es geht vor allem um Folgen, wenn es keinen Zugang zur Abtreibung gibt. Laia meint, sie hat gemerkt, wie viele Leute denken, das ist ein Problem, das zur Vergangenheit gehört oder zu anderen Ländern. Und ihr ist es wichtig zu zeigen, es geht um Menschenrechte, die je nach politischer Lage auch missachtet werden können. Also Laia Abril ist 1986 in Barcelona geboren und meine Kollegin Lotta Wieden hat ihr Fotobuch sich genau angeschaut. Lotta, so ein ganzes Fotobuch zum Thema Abtreibung klingt jetzt erstmal nach einem sehr schweren Stoff. Was ist das für ein Buch?
Na, das ist natürlich das Buch zur Stunde, würde ich sagen. Aber klar, es ist ein ziemlicher Hammer, weil was Laila Abril da zeigt, gleich zu Beginn, das sind Fotos von Instrumenten oder Werkzeugen, die Frauen zu verschiedenen Zeiten benutzt haben oder denen sie sich ausgeliefert haben, wenn sie eben keinen Zugang zu einem legalen Schwangerschaftsabbruch hatten. Also diese ganzen Haken und Stricknadeln und Äste und Ziegenhörner bis zu diesem berüchtigten Kleiderbügeln aus gebogenem Draht, die man ja auch bei uns da in jeder chemischen Reinigung bekommt. Und gleich zum Anfang präsentiert sie uns eben auch diese Zahl. 47.000 Frauen weltweit sterben pro Jahr an den Folgen eines verpfuschten Schwangerschaftsabbruchs.
Also das ist offenbar ein Buch, das aufklären will, wenn nicht sogar aufrütteln.
Wirkt so, aber was sie zunächst mal macht, ist einfach, sie zeigt, was ist. Also es geht Laila Abril um die Millionen von Frauen, die durch restriktive Gesetze gezwungen wurden und werden, Kinder zu bekommen, die sie nicht bekommen wollen. Und um all die Frauen, die beim Versuch einer illegalen Abtreibung sterben oder erwischt oder verraten werden, auch das gibt es, und die direkt von der Klinik ins Gefängnis wandern, weil sie ja gegen Gesetze verstoßen. Also dazu muss man vielleicht wissen, auch das weiß ich aus dem Buch, in mehr als 130 Ländern ist es heute noch ein legaler Schwangerschaftsabbruch entweder überhaupt nicht möglich, also unter gar keinen Umständen, beispielsweise in Brasilien, oder nur unter ganz bestimmten Bedingungen, etwa wenn die Frau nachweisen kann, dass ihr eigenes Leben durch die Schwangerschaft unmittelbar bedroht ist, also wie das beispielsweise direkt in unserer Nachbarschaft in Polen gehandhabt wird.
Also das sind super viele Fakten, die im Buch sind. Wie ist das denn, wie geht die Fotografin mit dem Thema bildlich um?
Also sie zeigt die Orte, sie zeigt die Akteure, die Werkzeuge, die Überlebenden und die Toten. Sie nimmt uns mit in kleine Hinterhofklitschen, in schmuddelige Hotelzimmer, in sterile Warteräume, auch in schicke Privatkliniken oder in die Einsamkeit einer Dusche, in der zum Beispiel eine junge Polin versucht, ihre immer stärker werdenden Blutungen zu kontrollieren, was man dann an den Wänden sieht, an den Fliesen. Und sie zeigt die Betroffenen selbst. Also sie porträtiert jeweils ganzseitig die unterschiedlichsten Frauen aus verschiedensten Ländern, Frauen, die mitunter Schlimmes durchgemacht haben, uns aber immer direkt und auch durchaus selbstbewusst anschauen. Sie lässt diese Frauen in kurzen Texten auch ihre Geschichten erzählen.
Wie ist Laila Abril überhaupt an diese ganzen Bilder und Geschichten gekommen?
Ja gut, das sind natürlich viele im Nachhinein fotografierte Orte und Personen. Das macht sie auch ganz transparent, denn das ist ja auch das Typische. In der eigentlichen Situation sind die Frauen in der Regel nämlich ganz alleine. Da ist niemand. Und Laila Abril hat beispielsweise auch überhaupt kein Problem damit, vorgefundenes Material in ihre Arbeit zu integrieren, also Fotos aus Polizeiakten abzufotografieren. Sie integriert Anzeigen aus Zeitungen, sie verwendet Fernsehbilder, die sie von Bildschirmen abfotografiert oder Fotos, die sie in Familienalben findet oder in irgendwelchen Museen und Archiven. Also während die Frauen selbst mit großem Respekt und auch mit ihrer individuellen Persönlichkeit durchaus dargestellt werden. Und solche ästhetischen Brüche, die findet man in dem Buch ganz häufig und auf ganz vielen Ebenen. Also du hast da mitten im Buch immer wieder Seiten, die plötzlich noch halb so breit sind wie die anderen oder die man auf- und umklappen kann. Und dahinter entdeckt man dann häufig auch noch so ein verstecktes, eine Zusatzbotschaft oder eine Zusatzgeschichte oder so ein kleines, winziges, zusätzliches Foto.
Hast du ein Beispiel, Lotta?
Zum Beispiel gibt es die Aufnahme, die ist wirklich hammerhart, von Geraldine Santoro, die 1964 im Alter von 28 Jahren auf dem Boden eines amerikanischen Hotelzimmers aufgefunden wurde, auf dem Bauch liegend, mit angezogenen Knien in so einer Kauerstellung verblutet. Und das ist aus der Polizeiakte rausfotografiert und das haut einen wirklich um, wenn man das dann so sieht, was das eigentlich in der Konsequenz immer alles bedeutet. Und dieses ganze Versteckspiel, die Illegalität, das Tabuisierte, die Angst der Frauen, auch die Verzweiflung, das drückt sich in dem ganzen Design aus. Also die scheut sich auch nicht, Laila Abril, da mal 2-3 Seiten einfach nur schwarz zu lassen, wenn sie einen besonders krassen Fall schildert. Zum Beispiel 2015 ein 9-jähriges Mädchen vergewaltigt, muss das Kind dann bekommen und da bleiben dann einfach ein paar Seiten schwarz.
Das ist dann eine Frau oder ein Mädchen aus Nicaragua.
Das Mädchen aus Nicaragua, genau.
Und es ist, klingt alles wirklich relativ anspruchsvoll, was das Design angeht, aber auch heftig, was den Stoff angeht. Was weiß man eigentlich über die Künstlerin selbst? Wie kommt sie zu diesem Thema?
Laila Abril ist 1986 halt in Barcelona geboren. Sie ist eigentlich Journalistin und hat festgestellt, so Worte reicht mir nicht mehr. Ist dann nach New York gegangen ans International Center of Photography. Und da hat sie beim Fotografieren gemerkt, dass ihre Stärke eben diese Themen sind, die andere ausblenden, wo eben niemand so gerne hinschauen will. Sie selbst sagt, ich möchte die unangenehmen Geschichten erzählen, die Geschichten, die stigmatisiert und versteckt werden. Und sie sieht das auch wirklich als persönliche Herausforderung, da hinzuschauen. Sie sieht das auch als ihre Verantwortung, als Frau und als Fotografin.
Also kann man über diese Frau dann sagen, die hat auch eine ganz klare Agenda?
Na, ich würde es eher als Haltung bezeichnen, weil es gibt einfach diesen statistisch nachweisbaren Zusammenhang zwischen restriktiver Gesetzgebung und einer höheren Sterblichkeitsrate bei jungen Frauen. Und das ist ihr Thema. Und natürlich, wer immer sich dieses Buch anschaut, der begreift sofort, das sind unhaltbare Zustände. Frauen müssen Zugang zur freien, sicheren und legalen Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs haben. Und Männer müssen sie darin unterstützen. Das ist eigentlich die Kernaussage des Buches.
Laia Abrils Fotobuch On Abortion hat fast 200 Seiten, ist auf Englisch erschienen und es gibt es im Buchhandel oder online für etwa 40 Euro zu haben.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
5 Millionen Euro soll sie kosten. Die Studie, die die Folgen von Abtreibungen untersuchen soll, in Auftrag gegeben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Ergebnisse soll es in 4 Jahren geben, 2023. Aufregung um diese Studie gibt es jetzt schon. Eine der Kritikerinnen ist die Journalistin Mitu Sanyal, zu Gast in Eine Stunde Liebe. Mitu, was ärgert dich denn und vielleicht auch andere Frauenrechtsaktivistinnen an dieser Studie besonders?
Naja, zuerst einmal der Forschungsgegenstand. Jens Spahn will mit dieser Studie ja das Post-Abortion-Syndrom beweisen. Und wissenschaftlich ist das schlecht Humbug. Das wird Ihnen jeder sagen, die Weltgesundheitsorganisation sagt das. Also es ist ein erfundenes Syndrom und fairerweise muss man jetzt sagen, dass das Jens Spahn nicht selber erfunden hat, sondern das wurde von den sogenannten Lebensschützern als politisches Druckinstrument erfunden. In den 80er Jahren hat Ronald Reagan ja auch schon mal so eine Studie in Auftrag gegeben, bei einem starken Abtreibungsgegner. Und sogar der kam zu dem Ergebnis, dass es keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt. Und trotzdem wird in den USA beispielsweise bei Beratung zum Schwangerschaftsabbruch in vielen Bundesländern vor diesem Post-Abortion-Syndrom gewarnt. Und wenn wir jetzt in Deutschland auch so eine Studie bekommen, dann ist das ja total perfide. Da werden Rechte über körperliche Selbstbestimmung eingeschränkt. Aber das Argument ist, wir machen das nur euch zuliebe, weil ihr könnt ja ansonsten Depressionen bekommen und selbstmordgefährdet sein. Was übrigens auch nicht stimmt. Ihr wisst nicht, was gut für euch ist. Jens Spahn weiß, was gut für euch ist.
Aber es ist doch so, Mitu, es gibt doch auch Frauen, die im Nachhinein Probleme mit ihrer Abtreibung haben, sollten die nicht in irgendeiner Weise gehört oder wahrgenommen werden?
Absolut, natürlich sollen die gehört werden und da gibt es ja tatsächlich große und seriöse Studien zu, die übrigens übereinstimmend auch zu dem Ergebnis kommen, dass dazu gezwungen zu werden, eine Schwangerschaft auszutragen, ebenfalls zu ganz extremen Belastungen führen kann. Und irgendwie, was stimmt, ist, dass eine Abtreibung belastend sein kann, aber da gibt es ganz viele Gründe dafür. Also wir reden ja von freiwilligen Abtreibungen, also zu einer Abtreibung gezwungen zu werden, ist natürlich in Deutschland verboten und zu Recht. Und die Faktoren sind zum Beispiel Kriminalisierung von Abtreibung. In Deutschland ist eine Abtreibung noch immer ein Verbrechen, das nur unter bestimmten Indikationen halt straffrei ist. So, dann ist das Stigmatisierung von Abtreibung. Also Schwangere müssen zu einer Zwangsberatung, was ja schon mal nicht funktioniert. Ich kann mich nur beraten lassen, wenn es freiwillig ist, wird Ihnen jeder Psychologe sagen. Die Stigmatisierung führt aber auch dazu, dass wir uns nicht mit Freunden, Freundinnen drüber unterhalten können, dass unserem Chef nicht sagen können, ich brauche mal 3 Tage Urlaub, ich habe eine Abtreibung. Wir sagen, wir haben eine Grippe. So, und das ist ein riesiges Problem.
Also da gibt es ein klares Tabu, würdest du sagen?
Es gibt ein ganz, ganz klares Tabu und auch wie die Ärzte dann teilweise mit den Menschen umgehen, die abtreiben. Also bei meiner ersten Abtreibung hat mein Arzt ungelogen meine Mutter gefragt, kann sie denn Deutsch? Weil offensichtlich war ich ja zu blöd, um die Pillenpackung zu lesen. So, und ich bin dann natürlich nicht aufgestanden gegangen, weil ich so einem Hobbyrassisten meinen Körper nicht anvertrauen kann, sondern ich habe ihm höflich gesagt, ob wir denn den Eingriff mit so lokaler Betäubung machen können. Weil ich habe damals die ganzen feministischen Bücher natürlich gelesen und da stand drin, dass es gut ist, wenn man den Angriff mitbekommt, weil man sich dann besser verabschieden kann. Der hat gesagt, ja klar, machen wir und hat mir eine Vollnarkose gegeben. Also da war gar nichts mit Selbstbestimmung.
Eben, du schreibst, sprichst sehr offen in deiner journalistischen Arbeit auch über deine eigene Erfahrung mit Abtreibung. Was wäre denn deiner Meinung nach besser als so eine Studie jetzt?
Es ist tatsächlich eine politische Entscheidung, über meine Abtreibungen auch im Plural zu sprechen, um eben gegen das Stigma vorzugehen und zu sagen, ja, auch mit guter Verhütung können in einem langen, fruchtbaren Leben ungewollte Schwangerschaften auftreten. Und was ich halt fast noch wichtiger halte, oder was ich genauso wichtig finde, ist, dass wir wirklich mit Freunden und Freundinnen sprechen können, um auch wirklich selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Und dazu gehört halt mehr als nur Abtreibung, ja oder nein, sondern auch wie, was brauchen wir in so einer Situation? Das ist ja eine ganz andere Sache zu sagen, irgendwie, es gibt ein zwangsläufiges Trauma, als zu sagen, wie möchten wir da auch sorgsam mit umgehen in der Situation? Es kann ja eine sehr, sehr spezielle Situation sein. Was brauchen wir? Wie möchten wir auch Abschied nehmen können? Und wie können wir das auch bewusst machen? Und genau das wird ja im Moment genauso unterbunden.
Wenn drüber gesprochen wird, dann in der Politik ganz klar um Paragraph 219a. Jetzt gibt es in der Großen Koalition einen Kompromiss, der auch in der Kritik steht. Lassen wir das mal kurz beiseite. Wir haben in einer Stunde Liebe darüber auch immer wieder berichtet. Parallel machen Abtreibungsgegner eben Druck auf Ärztinnen und Ärzte, die Abtreibungen durchführen, demonstrieren vor ihren Praxen und so weiter. Und das scheint so ein bisschen seine Wirkung zu haben, was so die Zahl der Mediziner angeht, die in Deutschland Abtreibungen durchführen. Wie entwickelt sich das?
Ja, genau. In den letzten 10 Jahren hat sich wirklich die Zahl der Kliniken, die Abtreibungen anbieten, halbiert. Und das ist natürlich eine Katastrophe, denn dann müssen
wir. Bei uns
wir
hier in Deutschland.
In Deutschland, genau. Weil da müssen wir echt bald nicht mehr über die Spahn-Studie reden, weil es dann irgendwann ja de facto unmöglich wird, eine sichere Abtreibung zu bekommen. Und machen wir uns nichts vor, die Zahl der Abtreibungen wird nicht sinken, aber die Zahl der Frauen, die an Hinterhofabtreibungen starben, die wird wieder steigen. Und das liegt natürlich nicht nur an den Lebensschützern, sondern auch daran, dass Abtreibung ja kein notwendiger Bestandteil des Gynäkologiestudiums ist. Das kann doch überhaupt nicht sein. Bei einer Podiumsdiskussion, bei der ich irgendwie neben Christina Hähnel auch saß, habe ich fassungslos davon erzählt, dass Medizinstudierende sich Abtreibung mit Hilfe von Papaya selbst beibringen, weil so eine Papaya das nächste zu einer Gebärmutter ist. Und wenn man da zu tief mit so einem Skalpell reinsticht, dann kommt es hinten wieder raus. Genauso wie bei einer Gebärmutter. Und da meldete sich so eine junge Medizinstudentin und sagte, wir hätten gerne auch so tolle Papaya-Workshops. Und da finde ich, da müsste die Bundesregierung noch gerade Jens Spahn in die Verantwortung genommen werden. Das kann so nicht bleiben.
Also die 5 Millionen eigentlich mehr in diese Ausbildung stecken. Christina Hähnel übrigens ganz kurz, das ist die Gießener Ärztin, die diesen ganzen Stein ins Rollen gebracht hat, um die Debatte um 219a. Aber also wäre das so dein Fazit, diese 5 Millionen Euro, könnte man die Stadt für diese Studie anders, besser investieren in der Debatte um Abtreibung in Deutschland?
Ja, wir müssen ganz definitiv Voraussetzungen schaffen. Ich habe ja mal einen alternativen Paragraph 218 und 219a geschrieben, in dem es die Pflicht der Gesellschaft ist, sichere, selbstbestimmte Möglichkeiten, eine Schwangerschaft auszutragen, aber auch abzubrechen, zur Verfügung zu stellen. Und die sind ja beide in Deutschland echt nicht mehr im ausreichenden Maße vorhanden. Außerdem würde ich mir wünschen, dass mehr Forschung auch in alternative Möglichkeiten, Abtreibung vorzunehmen, gesteckt wird. Das wäre doch mal eine Spahn-Studie, die ich aus vollem Herzen unterstützen könnte. So, ich fände es zum Beispiel großartig, wenn in Deutschland auch Hebammen Abtreibung vornehmen können, wie in Frankreich, weil die sich einfach viel mehr Zeit nehmen können, Menschen auch ganzheitlich wahrzunehmen, also mit Schwangeren über ihren Körper und auch über ihre Gefühle zu reden und zum Beispiel auch Nachsorge machen können, was dann auch ganz direkt gegen mögliche Belastungen nach der Abtreibung hilft.
Mitu Sanya, Journalistin, mit ihrer Meinung zum Stand der Abtreibungsdebatte in Deutschland. Wenn wir uns in Europa so umschauen, dann hat Frankreich seit 2016 eines der weitgehendsten Gesetze zur Abtreibung. Also bis zur 12. Schwangerschaftswoche kann eine Frau eine Schwangerschaft abbrechen, ohne Beratungspflicht, ohne Wartezeit. Nicht so wie bei uns 3 Tage zwischen Beratung und Eingriff warten müssen. Und die Kosten für die Abtreibung werden in Frankreich auch noch übernommen, anders als bei uns in Deutschland. Außerdem gibt es seit 3 Jahren die Möglichkeit, dass die Abtreibung von einer Hebamme durchgeführt wird. Das macht zum Beispiel auch Hebamme Alice.
Die Abtreibung gehört seit Urzeiten zu den Kompetenzen von Hebammen.
Alice begleitet in Paris Abtreibungen seit 3 Jahren und macht auch keinen Unterschied, ob sie das macht oder eine Geburt begleitet. Den Unterschied, den machen die Frauen selbst, fällt ihr immer wieder auf.
Die Frauen, die wegen einer Abtreibung zu mir kommen, rechtfertigen sich systematisch. Aber man fragt ja auch keine Frau, die ihre Schwangerschaft fortsetzen will, nach einer Rechtfertigung. Obwohl Abtreibung in Frankreich seit langer Zeit ein Recht ist, rechtfertigen sich die Frauen trotzdem. Ich finde, es ist ein Teil unserer Arbeit als Hebammen, den Frauen klarzumachen, dass sie sich eben nicht rechtfertigen müssen, sondern dass sie das Recht haben, abzutreiben, egal was die Gründe sind.
Jetzt ist es so, Hebammen wie Alice dürfen bisher eine Abtreibung nur mit Medikamenten durchführen. Sie ist in einer Hebammenvereinigung, die mehr fordert. Sie wollen auch den operativen, den instrumentalen Eingriff machen können als Hebammen.
Maintenant, les sages-femmes, elles sont désireuses de pouvoir pratiquer les avortements médicamenteux ou instrumental.
Wir Hebammen wollen heute beide Formen der Abtreibung durchführen, medikamentöse und instrumentale. Da werden wir gerade von Machtkämpfen blockiert, denn es gibt bestimmte Ärzte, die diese Kompetenz nicht mit den Hebammen teilen wollen, obwohl ein großer Teil von ihnen selbst nicht abtreiben will. Die instrumentale Abtreibung durch Hebammen, das ist die letzte fehlende Perle in unserer Kette. Die fehlt noch zu einer kompletten Autonomie in unserer Kompetenz, Frauen in ihrem sexuellen und reproduktiven Leben zu begleiten.
Komplett dans nos compétences
pour accompagner la vie sexuelle et reproductive des femmes en bonne santé.
Es gibt immer mehr Ärztinnen und Ärzte auch in Frankreich, die sich weigern, Abtreibungen durchzuführen. Also so klingt Frankreich, wenn es um den Umgang mit Abtreibungen geht, nur auf dem Papier rechtlich fortschrittlich. Gesellschaftlich ist es noch lange nicht so. Und da gibt es natürlich auch Abtreibungsgegner, die machen auch Druck, hat Alice mir erzählt.
Bien sûr, les militants.
Die militanten Abtreibungsgegner behindern uns natürlich sehr. Sie organisieren Demos, auf denen sie mit krassen Slogans und Bildern Schuldgefühle bei Frauen, die abtreiben, hervorrufen.
Alice meinte auch, dass Abtreibungsgegner in Frankreich in den letzten Jahren verstärkt im Netz Falschmeldungen und Informationen zur Abtreibung verbreiten würden. Sie will sich als Hebamme dafür einsetzen, dass das Recht auf Selbstbestimmung der Frau gestärkt wird.
Pour moi, la vraie bataille. C'est la bataille sur le mental, les représentations.
Der echte Kampf ist der Kampf um das Mentale, um das Bild der Abtreibung bei Ärzten, bei Frauen und der ganzen Gesellschaft. Abtreibung ist ein Recht. Es ist garantiert durch das Gesetz und das darf nicht diskutiert werden.
Ce droit et il est pas question de discuter ce droit.
Mit diesen Worten kommt eine Stunde Liebe zum Ende. Vier verschiedene Frauenstimmen und Perspektiven waren das zur Abtreibung. Danke für die offenen Worte. Ich bin Shanley Anwar. Merci fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.